Er ist Mitglied des Komitees des IG-Nobelpreises für kuriose wissenschaftliche Forschungen, Vorsitzender der Deutschen Dracula-Gesellschaft und der bekannteste Kriminalbiologe der Welt. Dr. Marc Benecke. Live auf Radio 1. Die Profis.
Marc, langes Leben und Wohlstand.
Ja, danke gleichfalls und bitte nicht heute Abend den Film Melancholia aus Versehen gucken, weil da geht das ja dann ganz schlecht aus mit den Innerirdischen und den Außerirdischen.
Das habe ich mir auch sagen lassen. Ja. Bevor wir darüber reden, ob du denn deinen Heimatplaneten ab und zu vermisst, was hat die US-Regierung eigentlich dazu veranlasst, dieses Statement rauszugeben, wir wissen nichts von Außerirdischen?
Eine schöne Vorstellung, dass ich ein Außerirdischer bin. Ich bin nämlich gerade in Torgau und da fühle ich mich wirklich wie ein Außerirdischer. So gesehen ist das sehr lustig. Die Regierungen der USA sind durch eine relativ kleine Petition gezwungen worden, dazu jetzt endgültig mal Stellung zu nehmen, ob es Außerirdische gibt oder nicht, weil insgesamt gerechnet ungefähr 30.000 Bürger jetzt zwei verschiedene Petitionen unterschrieben haben und damit zwei Dinge wollten. Das erste eben diese Stellungnahme, von der du da gesprochen hast. Und zweitens wollten sie aber auch endlich, dass formell mal anerkannt wird, dass es wirklich Außerirdische auf der Erde gibt. Und da sah man sich dann nun gezwungen, jetzt mal Maßnahmen zu ergreifen. Das hat natürlich auch viel mit Wahlkampf und dann auch mit der Verteilung von Geldern für die Wissenschaft zu tun. Und so kam es, dass jetzt endgültig zumindest dieses Statement gegeben wurde. Wer aber Hellboy gesehen hat, der weiß natürlich, dass in der Regierung auch Lügner sitzen, die einfach behaupten, es gäbe keine Außerirdische, obwohl sie die selber betreuen. Muss man also skeptisch sein, was diese Aussage angeht.
Ja, es gibt ja dann auch dieses Alien-Fund, von dem immer berichtet wird, in, wie heißt der Hangar, in Roswell?
Ja, genau, es ist ein Area 54, glaube ich. Ich weiß nicht genau, wie der Hangar heißt. Ich habe aber dafür das Alien gesehen. Ich hatte nämlich die große Ehre, den Film zu untersuchen, der von einem, wie sich hinterher herausstellte, Fälscher, aber trotzdem sehr, sehr lustig gemacht wurde. Und hier kann man auch schon sehen, wo die Probleme der Alien-Forschung sind. Wenn mal dann wirklich ein Dokument herausleckt, also eine scheinbare Lücke in der Sicherheit sich ergibt, dann muss man immer feststellen, dass die Fälschungen so doof sind, dass sie im ersten Moment gar nicht auffallen, sodass man denkt, das könnte jetzt wirklich sein. Bei diesem Alien handelt es sich um eine Latexfigur, aber sie ist gar nicht so schlecht gemacht. Sie kann den Brustkorb nicht bewegen. Da sagt man, naja, in der Atmosphäre, wo das herkommt, müssen die halt auch nicht mit einer Lunge atmen. Aber der Fehler, der offensichtlichste, über den stolpert man erst wesentlich später. Es hat nämlich ganz normale menschliche Füße. Und ein Grundsatz der Evolution ist, es wird sich niemals zweimal etwas entwickeln, denn alle Fehler, die Evolution irgendwann mal gemacht hat, sozusagen, die erhalten sich in uns drin. Deswegen kriegen wir einen Tennisarm und manche Leute haben Probleme beim Gebären, manche Frauen, oder wir kriegen kaputte Knie oder die Zähne fallen uns im Alter aus. Das sind natürlich kleine Fehlerchen, die alle erhalten geblieben sind. Und dass jetzt gerade ein Außerirdischer menschliche Füße haben soll, wo er sich dann einen Kreuzbandriss oder sowas holt, ist eben sehr, sehr unwahrscheinlich. Aber solche Sachen gibt es öfter.
Wie wahrscheinlich ist es denn, dass aus deiner Sicht, dass überhaupt Aliens auf diesem Planeten rumlaufen?
Also, dass Aliens hier auf der Erde rumlaufen, abgesehen von den der spaßigen Annahme, dass viele Menschen halt anders als andere Menschen sind, ist es relativ unwahrscheinlich, denn es gibt sehr, sehr, sehr umfangreiche Forschung seit 1960, wo das erste Mal eine Gleichung aufgestellt wurde, wie wahrscheinlich es überhaupt ist, dass man Aliens irgendwo im Weltraum findet, also die noch gar nicht auf der Erde sind. Und da muss man so viele Faktoren mit berücksichtigen, dass man sagen muss, dass es schon sehr unwahrscheinlich ist, dass sie irgendwo sind. Ich will noch mal ganz wenige banale Beispiele nennen. Die Neigungsachse des betreffenden Planeten, auf dem Leben entstehen könnte, die darf nicht zu stark sein, weil es sonst irrsinnige Jahreszeiten gibt. Also es wird schweinekalt und schweineheiß, viel stärker, als wir uns das vorstellen können, sodass das dann nicht richtig funktioniert. Ein zweites Problem ist, man braucht, um Leben zu erschaffen, Metalle. Zum Beispiel liegt in unserem Blut ja Eisen. Und das ist aber bei irgendeiner Supernova-Explosion entstanden. Und das ist uralt, Milliarden von Jahren alt. Also das Eisen, auch von allen Hörerinnen und Hörern, die jetzt gerade zuhören, muss immer wieder recycelt werden. Gleichzeitig ist so eine Supernova-Explosion was Gutes, weil sie die Metalle verteilt. Der Nachteil ist aber, sie löscht jedes Leben aus. Darf also auch nicht zu oft passieren. Und so kommt es, dass die Bedingungen, um überhaupt mal irgendwo Leben entstehen zu lassen, erstens sehr gering sind und zweitens muss die betreffende Zivilisation sich dann auch im Weltraum ausbreiten können oder Signale senden können oder wollen, die die anderen überhaupt wahrnehmen. Und mittlerweile ist es so, dass man Milliarden von Informationen ausgewertet hat. Also vor letzten Dienstag ist das 2-milliardste Signal über ein verteiltes Rechnernetzwerk, was auf der ganzen Welt gibt, auch von Privathaushalten, die da mitmachen können, ausgewertet worden. Und es zeigt sich, es kommt nie was Vernünftiges dabei raus. Die einzige Nachricht, die jemals empfangen wurde, 1977, die kann ich mal gerade verlesen, damit man sich vorstellen kann, wie schwierig das ist. Die lautet 6EQUJ5. Das ist das einzige Signal, was wir haben. Und mehr wissen wir nicht. Also es scheint sehr unwahrscheinlich zu sein, dass die außerirdischen Zivilisationen lang genug eine technische Qualität hatten, um sich überhaupt bewegen, verständlich machen zu können und so weiter. Und zweitens überhaupt den Willen haben, zu expandieren. Und drittens ist es vielleicht einfach so, dass das Ganze völlig an uns vorbeirauscht. Denn wir reden hier von Dimensionen, die sprengen jegliche menschliche Vorstellung. Nur mal ein winziges Beispiel. Unsere Milchstraße besteht aus 400 Milliarden Sternen. Das kann man sich überhaupt nicht vorstellen, diese Zahl, wenn man in den Himmel guckt.
Moment, wenn man die aktuelle Euro-Diskussion verfolgt hat, dann sind 400 Milliarden noch Peanuts.
Ich verstehe. Also wir leben in einer Peanuts-Milchstraße, das stimmt so gesehen. Aber davon gibt es nochmal 100 Milliarden, nämlich Galaxien. Und so gesehen ist es wahrscheinlich so, dass selbst wenn es irgendwo Leben geben würde, was sich nicht massiv verbreiten möchte, dann sendet das einen derart kurzes Signal aus, genauso wie die Erde, die durch Radioteleskope weniger, aber vor allen Dingen auch durch Radiosendungen früher, als man noch normale Frequenzen hatte und nicht wie heute Digitalfunk, einfach ins Weltraum so irgendwelche Strahlen abgesendet hat. Das hat auf der Erde nur 50 Jahre gedauert. Und im Vergleich zu diesen riesigen Dimensionen ist das so kurz, dass die Wahrscheinlichkeit, dass es irgendwo Leben geben könnte, vielleicht gegeben ist, aber die Wahrscheinlichkeit, dass wir es jemals erfahren oder mit denen in Kontakt treten, ist wahrscheinlich leider dann doch null.
Marc Benecke, vielen Dank.
Sehr gerne.
Oh, hier kommt gerade noch eine Nachricht an, warte mal eben. 6 E Q J U 5.
Das war Dr. Marc Benecke. Live auf Radio 1. Die Profis.